Grundsätzlich, was wir halt nicht machen wollen, ist in so eine Competition halt reingehen. Ne? Also das heißt, wir bauen auf der einen Seite hier gerade Kanäle aus, wo wir selber auf den Endkunden zugehen und auch dem Endkunden anbieten, bei uns direkt zu kaufen. Online-Shop, Amazon, TikTok-Shop. Gleichzeitig ist das aber gar nicht die Strategie, dass wir eine D2C-Brand werden wollen, sondern wir wollen einfach nur verschiedene Touchpoints haben, an denen wir unsere Marke möglichst breit aufstellen können, wo wir möglichst viel erzählen können.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Carsten Weißkopf war bei uns, Director E-Commerce bei Annemarie Berlind. Eine Naturkosmetikmarke zwischen Tradition und Trend, die unterschiedlichste Kanäle vom Reformhaus bis hin zum TikTok-Shop bedient. Mit Carsten habe ich viele spannende Themen besprochen. Wie Annemarie Berlind Naturkosmetik definiert, welche Rolle Influencer für die Marketingstrategie spielen und wie relevant Produktinnovationen für die Beauty-Branche wirklich sind. Und natürlich durfte der Blick nach vorne nicht fehlen. Was Anti-Aging mit der Zukunft des Unternehmens zu tun hat, das und vieles, vieles mehr hört ihr in dieser spannenden Folge.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Carsten Weißkopf ist bei uns, Director E-Commerce bei Annemarie Berlind, zugeschaltet aus Stuttgart. Hallo Carsten, grüße dich.
Hallo Kai, freue mich, hallo.
Toll, Carsten, dass du Zeit für uns findest, für eine super spannende Marke und für viele spannende Themen. Bevor wir aber darauf zu sprechen kommen, Carsten, was sollte man denn über dich als Person wissen, bevor wir in Medias Res gehen?
Über mich als Person, ich versuche es kurz und knapp zu halten. Bin gebürtiger Trierer, blicke auf jetzt 18 Jahre berufliche Laufbahn zurück, würde mich als Generalisten im Bereich E-Commerce, Marketing, aber auch auf der Basis von Controlling sozusagen bezeichnen. Habe jetzt, wie gesagt, 18 Jahre Berufserfahrung sammeln dürfen, im Wesentlichen so in der Lifestyle-Industrie, angefangen bei Villeroy & Boch in der Keramik, Tischkeramik und Sanitärkeramik. War zwischendurch 3 Jahre im Michelin-Konzern, wo ich das Marketing und E-Commerce für eine Werkstattkette Euromaster in Deutschland verantworten durfte. Bin vor 7 Jahren ins Schwabenland gezogen, um bei Breuninger anzuheuern, mit einer tollen Zeit, wo ich das Business Development und die internationalen Märkte verantworten durfte. Und jetzt auch schon seit 4 Jahren bei Berlind im Schwarzwald, / in Stuttgart, wo ich jetzt gerade sitze. Wir haben 2 Büros und fühle mich dort sehr, sehr wohl als, ja, wie du schon gesagt hast, Director E-Commerce für die Marke Annemarie Berlind. Berlind, sowie für die 2. Marke, die wir im Hause haben, Dadosens, wo wir über Dermakosmetik sprechen.
Hand aufs Herz, welches Pflegeprodukt darf bei dir in deiner Routine nicht fehlen?
Du, seit ich bei Annemarie Berlind arbeite, gibt es bei mir die Pflegeroutine bestehend aus 5 Schritten. Das ist Teil der, ich sag mal, Heritage und auch Kernkompetenz von Berlind, von Annemarie Berlind, Naturkosmetik in 5 Pflegeschritten anzubieten, angefangen von der Reinigung bis hin zur Stärkung, Tagespflege, Nachtpflege und Augenpflege. Und ohne zu lügen, ohne zu flachsen, kann ich dir sagen, dass alle 5 Schritte mittlerweile Teil der Tagesroutine sind.
Also im Gegensatz zu unseren Zuhörern kann ich dich ja sehen. Also offensichtlich, es funktioniert. Das ist aber Kür, nicht Pflicht. Jetzt bei Annemarie Berlind oder wird das erwartet, dass man auch tatsächlich selbst, um auch selbst an den Produkten nah dran zu sein, dass man die auch tatsächlich so mit diesen 5 Schritten dann entsprechend nutzt.
Du meinst von uns Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen oder von den Kunden? Nein, gefordert wird das natürlich nicht, aber ich glaube, wenn du bei so einer sexy Brand arbeiten darfst, und für mich ist es wirklich eine sexy Brand, dann macht es entsprechend auch Spaß, sich mit den Produkten auseinanderzusetzen. Und natürlich vor 4 Jahren, als ich hier gestartet bin, war ich noch nicht der Beauty-Kosmetik-Nerd, der ich jetzt vielleicht in Ansätzen bin. Immer noch nicht vergleichbar mit so manch anderer Kollegin oder Kollegen in-house. Da bin ich auch ein bisschen hinten dran. Aber den Spaß an der Kosmetik habe ich definitiv so finden können.
Du hast das Wort in den Mund genommen. Die Beauty-Branche ist schon irgendwo gefühlt ja doch ziemlich sexy. Wir hatten auch vor gar nicht allzu langer Zeit hier den Bastian Siebers von Flaconi hier und da. Der ist ja auch aus einer ganz anderen Branche hier in die Beauty-Branche gewechselt. Ich glaube, der würde das auch bestätigen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes diese Folge. Jetzt aber in die harte Realität hier. Nein, insgesamt stellen wir ja fest, die Wirtschaft kommt so nicht richtig so in Gang. Die Konsumlaune ist insgesamt ja doch sehr, sehr verhalten. Und da gibt's ja diesen wunderbaren Lipstick-Effekt, den man ja schon vor vielen, man kann schon sagen, jetzt Jahrzehnten empirisch dann auch ermittelt hat. In schlechten Zeiten möchte man wenigstens auch noch gut aussehen, dass man nicht ganz so schlecht aussieht wie die Zeiten. Und der Absatz eben, so meinte man mit der Ausgangsstudie dann auch festzustellen von Lippenstift, dann, dass zumindest der Absatz hier dann auch steigt. Spürt ja auch so ein Lipstick-Effekt, dass man tatsächlich sagt, gut, okay, es ist alles ganz schlimm, ganz furchtbar, aber da muss ich mir doch was Gutes tun. Da muss ich doch wenigstens gut und gepflegt aussehen. Also spürt ihr das am Markt?
Ich würde sagen, ja, schon. Also was man, glaube ich, schon definitiv feststellen kann, ist, die Beauty-Szene reagiert später auf Konsumschwäche als so manch andere Branchen. Ne? Also ich glaube, die Fashion-Branche ist relativ schnell getroffen von der Konsumschwäche, Elektronik-Branche schnell getroffen, eine Möbelbranche immer schnell, Reisebranche auch öfters schneller. Mein Eindruck ist, dass eine Konsumschwäche in der Beauty-Branche mit vielleicht 2-3 Jahren Verzug ankommt. Sie kommt auch dort an und ja, auch wir sehen gerade keine super Peaks und Wachstüme im Beauty-Markt aktuell, aber die Volatilität ist im Grunde niedriger als in anderen Branchen und ich glaube, Hypothese, dieser besagte Lipstick-Effekt spielt da schon eine Rolle. Das ist so dieser kleine Luxus, den man sich noch gönnt, auch wenn man bei vielem anderen vielleicht schon mal spart oder kürzt. Das würde ich schon so sagen, ja.
Also auch hier muss man vielleicht dann den Markt, da kommen wir ja gleich noch darauf, intensiver bearbeiten im Moment, hat aber zumindest da auch positive Effekte in anderen Kategorien, kommen ja teilweise dann noch die Nach-Corona-Wehen dazu, sieht es vielleicht dann deutlich schlechter aus. Jetzt hatten wir ja nicht nur die Beauty-Branche so als sexy bezeichnet, sondern eben auch hier Annemarie Börlind. Was macht euch so sexy, was unterscheidet euch von anderen Marken?
In allererster Linie viel Heritage, viel Tradition. Wir sind gegründet 1959 von Annemarie Lindner. Das heißt, wir sind female founded. Wir haben ein CEO-Trio mit Alicia Lindner, mit Nicolas Lindner, die die Firma in dritter Generation jetzt führen, mit Dr. Peter Müller-Pellet als externem CEO im Dreiergespann, wo wir das Thema Female Empowerment und Female Foundertum sozusagen im Grunde auch durch Alicia nochmal fortführen. Allein das ist eine tolle Geschichte. Die Gründung 1959. Wir stehen schon immer für Naturkosmetik, für Nachhaltigkeit. Das heißt, im Grunde haben wir eine Welle mitprägen dürfen, die ja jetzt erst so richtig ins Rollen kommt, nämlich diese Wahrnehmung und diese Sensibilität für Naturkosmetik, für Natürlichkeit. Da haben wir wahnsinnig viel zu erzählen. Wir sind eine komplett deutsche Brand, die in Deutschland produziert, alles in Deutschland macht, im Schwarzwald, im Herzen vom Schwarzwald, in Calw. Wir nutzen unser eigenes Tiefenquellwasser anstelle von normalem Wasser. Es gibt so ganz viele tolle kleine Stories, die wir erzählen können. Wenn du die alle zusammennimmst, ergibt das einfach ein total rundes Bild, hinter dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einfach mit Stolz stehen können. Aus der Mitarbeiterperspektive auch total sexy. Und auf der anderen Seite auch, wenn ich jetzt nochmal ganz hart die Kundenbrille anziehe, neben all den tollen Stories, die wir erzählen können, ist natürlich wichtig, einfach auch tolle, coole Produkte anzubieten. Und da haben wir ein wirklich gutes Portfolio, wo viel Innovation drinsteckt, eine hohe Qualität, hohe Effektivität. Das ist ja auch so Teil der Story, die wir kundtun wollen. Naturkosmetik kann effektiv sein, Naturkosmetik kann sexy sein, Naturkosmetik riecht auch gut, hat eine tolle Textur und da quasi auch Leute ranzuführen. Und das alles irgendwie in Summe ergibt für mich eine total sexy Brand und auch eine sexy Unternehmung mit einer coolen Kultur.
Ja, die Begeisterung klingt ganz klar durch, Carsten. Wie schwierig ist das? Also ich denke zu den Mitarbeitern, da kannst du ja viele Sachen hier auch gut erläutern, gut darstellen, die Geschichte gut erzählen. Naturkosmetik, das ist ja auch ein Begriff, den andere durchaus in den Mund nehmen, mit dem man sich vielleicht alleine, jetzt ist euer Claim ja auch Natural Beauty, aber so alleine vielleicht auch nicht durchdringt beim Kunden. Wie definiert ihr Naturkosmetik für euch? Und dann ist ja auch die Frage, wie kriegt man diese Definition hin zu Kunden?
Ja, also grundsätzlich gibt es, glaube ich, am Markt unterschiedliche Definitionen von Naturkosmetik, weil es jetzt auch kein geschützter Begriff per se ist. Es gibt verschiedene Zertifizierungen, die du machen kannst, aber in Summe nennen sich natürlich auch viele Naturkosmetik, die vielleicht aus unserem Standard oder aus unserem Blick heraus vielleicht keine Naturkosmetik sind. Aber bei uns heißt Naturkosmetik eben Verzicht auf sämtliche, sagen wir, künstlichen, synthetischen Stoffen, Silikone, Verzicht und wirklich alles aus der Natur rauszuholen, was nur da ist. Die volle Effektivität aus der Natur rauszuholen, aus natürlichen Stoffen. Mit Abgrenzung von der Sonnenpflege, wo du um ein paar, ich sag mal, synthetische oder chemische Inhaltsstoffe nicht drumherum kommst, einfach wegen der Lichtschutzfilter. Gewährleisten wir das aber in einem kompletten Sortiment, angefangen von der Skincare, also von der Facecare, bis hin zu auch zur dekorativen Kosmetik, die auf Naturkosmetik war oder als Naturkosmetik angelegt ist.
Also Naturkosmetik, so wie ihr es definiert, hat ja dann auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Definiert ihr da auch noch, sag ich mal, die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit im Unternehmen? Da gehört ja dann noch viel mehr dazu, Ressourcenverbrauch, Mitarbeiterbehandlung und so weiter und so fort. Ist das für euch auch ein Thema? Also ich erinnere mich in dem Fall an den Podcast hier, den wir gemacht haben, den Besuch an der Handelbar von Stefan Muß von Hess Natur, von dem ich gelernt habe, nur 1% der Baumwolle ist Biobaumwolle und was man teilweise da den Schafen dann auch so antut, auch nicht sehr schön. Auch das werden wir, wer es nachhören möchte, dann noch entsprechend verlinken. Aber zurück zu euch. Nachhaltigkeit, welche Rolle spielt das auch in anderen Dimensionen? Wird das klar auch vorgelebt?
Nachhaltigkeit, genau. Das eine ist die Natürlichkeit, die irgendwie Teil der Nachhaltigkeit ist, aber darüber hinaus haben wir relativ oder sehr, sehr früh und ich würde sagen auch schon als Vorreiter uns Überlegungen gemacht, wie können wir klimaneutral sein? Das heißt, wie können wir CO2-Ausstoß reduzieren? Und wir sind seit vielen, vielen Jahren klimaneutral. Der nächste Step wäre natürlich in Richtung Klimapositivität zu gehen. Nachhaltigkeit geht aber auch dahin weiter zu sagen, wie kannst du Abfall vermeiden, das heißt, wie kann deine Packagings auch so gestaltet werden, dass alles recycelbar ist, dass nichts wirklich in den Müll muss, sage ich mal. Nachhaltigkeit geht aber auch in den sozioökonomischen Bereich rein, das heißt, wo sourcest du deine Ware? Wir versuchen so lokal wie möglich zu sourcen, das heißt, wir haben ganz viele Inhaltsstoffe, Produkte, Packaging-Material etc., was wir aus dem Schwarzwald sourcen, wie zum Beispiel beim Produkt, was du hinter mir an der Wand siehst, Rose Nature, wo die Schwarzwaldrose als Hauptingredient drinsteckt. Geht aber auch weiter bis hin zu, wenn du in Afrika zum Beispiel sourcest oder irgendwo anders im Ausland, dort wirklich eigene Projekte, sozioökonomische Projekte aufzuziehen, wo du eine gute Bezahlung gewährleistest, wo du einen guten Umgang mit der Umwelt und mit der Natur einfach gewährleistest. Also es sind verschiedene Säulen, die wir uns da anschauen, die wir dann schon vor vielen Jahren in eine sogenannte Mission 2025 formuliert haben, wo wir gesagt haben, da haben wir diverse sehr ambitionierte Ziele, die wir erfüllen wollen. Und jetzt gerade sind wir dabei, das überzuleiten in eine Mission 2033. Das heißt, das ist wirklich ein großer, wichtiger Aspekt im Unternehmen.
Und tragt ihr das dann auch hin zur Kundin und zum Kunden durch Siegel, durch Claims, durch Kampagnen oder sagt, gut, also der Kunde, die Kundin interessiert sich vor allen Dingen halt für die Qualität des Produkts?
Ja, sehr gute Frage. Also wir versuchen es zu übermitteln. Also ein paar dieser Informationen findest du auf dem Packaging, wo wir ein kleines Siegel auf jedem Produkt haben, wo genau solche, so sehr extrahiert solche Informationen draufstehen. Wir haben natürlich gewisse Landingpages auf der Online-Seite etc. und in all unseren Trainingsmaterialien. Die große Challenge bei uns ist ehrlicherweise, dass wir so viele Messages haben, die irgendwie alle für sich genommen ganz cool sind und sehr überzeugend sind und inhaltlich großartig sind, dass es uns manchmal schon schwerfällt, die richtige Kombination von Aussagen zu treffen, die wirklich den Kunden oder die Kundin überzeugen. Also Fokussierung beim Storytelling, Fokussierung bei den Argumenten. Wenn du ganz viel auf dem Tisch hast, da die richtigen rauszusuchen, das ist echt eine Herausforderung.
Ja, und den Kunden vielleicht auch nicht zu belehren. Hier, das ist ja auch beim Thema Nachhaltigkeit auch manchmal ein gewisser schmaler Grat. Wenn wir jetzt auf die Kanäle kommen, die du verantwortest, weil es sind ja Kanäle, da gehen wir gleich dann auch noch im Detail drauf an, als Director im E-Commerce bei Annemarie Berlind. Wie würdest du die Landschaft insgesamt beurteilen? Man hat ja so das Gefühl, es ist auch eine Kategorie, in der der Markt doch im Zeitverlauf jetzt sehr viel komplexer geworden ist. Früher ganz klassisch die Parfümerien, die wir alle kennen. Dann kam der Online-Kanal dazu. Dann kam hier dann auch die Drogeriemärkte dazu, die dann ja auch im Parfümeriebereich deutlich aktiver werden. Teilweise Supermärkte. Also es ist ja, glaube ich, da auch ein bisschen komplexer geworden. Wie beurteilst du jetzt die unterschiedlichen Kanäle zunächst mal insgesamt von ihrer Relevanz für den Beauty-Markt und wie punktet ihr da in den einzelnen Kanälen?
Vielleicht lasst mich noch mal einen kurzen Überblick geben, was denn die Kanäle aus unserer Sicht sind. Und dann wird auch die Komplexität nochmal sehr deutlich, weil die Marke Annemarie Berlind ist eigentlich groß geworden im Reformhaus. Und im Reformhaus sind wir auch heute noch Marktführer, wenn es um Kosmetik geht. Und dann gab es vor vielen Jahren, ich glaube um die 2006, 2007 herum, die Entscheidung, wir möchten in die Parfümerie einsteigen. Das war schon mal so ein großer Wechsel von Reformhaus hin zur Parfümerie-Fachhandel. In den 10er Jahren der erste Aufbau eines eigenen Online-Shops. Später haben wir Internationalisierung gemacht, indem wir eine Niederlassung in den USA gegründet haben. Wir sind mittlerweile auf Amazon live. Wir sind auf TikTok live. Wir haben in China eine Niederlassung gegründet. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Kanäle, teilweise B2B, wo wir den Fachhandel betreuen, von Reformhaus über Parfümerie-Fachhandel, über Online-Pure-Player bis hin zum Hybriden, sage ich mal. Das ist so das eine. Der andere Kanal ist im Grunde das Marktplatzgeschäft, was wir betreiben. Seit einigen Jahren jetzt mit Amazon sehr erfolgreich. Seit diesem Jahr mit TikTok Shop entsprechend auch seit ein paar Monaten. Und der dritte Bereich ist dann der Bereich des eigenen Online-Shops, wo wir D2C-Business dann ja auch machen über unsere eigene technische Plattform. So, das sind so die drei Kanäle. In der Online-Welt E-Retail, Marktplatz und Online-Shop. Und alle funktionieren natürlich irgendwie nach anderen Metriken, müssen anders angegangen werden. Und da ist eine hohe Komplexität. Am stärksten für uns ist aber natürlich der Fachhandel, also der E-Retail oder der Retail in Summe. Wir kommen aus dem Fachhandel, wir sind eine stark, vielleicht auch ein beratungsintensives Produkt. Wenn du gut Kosmetik verkaufen möchtest, hängt da auch gut und gerne eine gute Beratung dran. Das heißt, das ist mit Abstand der stärkste Bereich. Aber die anderen Bereiche, Marktplatz und auch Online-Shop und D2C-Business etc., holen durchaus auch auf.
Versucht ihr die Kanäle auch aktiv irgendwie in dem Sinne zu steuern? Also Kanäle, bei denen man vielleicht einen höheren Deckungsbeitrag hier hat, stärker zu pushen als andere? Oder sagt ihr, gut, wir schauen da, wo der Kunde ist, da müssen wir dann eben auch sein und wir lassen dem Kunden im Prinzip da auch die Wahl, diese Kanäle dann am Ende zu steuern?
Genau, also wir lassen wirklich dem Kunden die Wahl. Wir wollen da sein, wo der Kunde ist. Daher auch die Entscheidung, vor 2-3 Jahren auf Amazon zu gehen. Dadurch auch schon die Entscheidung in der Antizipation TikTok Shop frühzeitig zu begleiten. Grundsätzlich, was wir halt nicht machen wollen, ist in so eine Competition halt reingehen, ne? Also das heißt, wir bauen auf der einen Seite hier gerade Kanäle aus, wo wir selber auf den Endkunden zugehen und auch dem Endkunden anbieten, bei uns direkt zu kaufen. Online-Shop, Amazon, TikTok-Shop. Gleichzeitig ist das aber gar nicht die Strategie, dass wir eine D2C-Brand werden wollen, sondern wir wollen einfach nur verschiedene Touchpoints haben, an denen wir unsere Marke möglichst breit aufstellen können, wo wir möglichst viel erzählen können. Und ich kann gut und gerne damit leben, wenn wir morgen 100% E-Retail oder Retailer-Umsatz haben, wenn der Fachhandel also genau profitiert von alledem, was wir machen. Das heißt, mir ist im Endeffekt eigentlich egal, wo der Kunde kauft oder die Kundin, Hauptsache, sie kauft Annemarie Berland und findet ihr Lieblingsprodukt bei uns.
Sehr spannende Sicht in einer, wie du ja auch gesagt hast, komplexer gewordenen Welt. Natürlich muss ich auf die TikTok-Shops hier eingehen. Da haben wir uns ja auch wieder getroffen auf der K5, wo du das Thema präsentiert hast. Bevor es aber soweit ist, auf den Kanal, der ja nun in Deutschland rund 2/3 des Online-B2C-Umsatzes dann hier verantwortet, nämlich Amazon. Auch da können wir hier verlinken auf eine spannende Folge hier mit Dr. Markus Schöberl, der den ja in Deutschland und Österreich hier verantwortet. Und du hast es schon gesagt, ihr seid damit sehr erfolgreich. Seit wann habt ihr damit begonnen?
In Deutschland Ende 22, Anfang 23.
Und stellt ihr da fest, dass es auch über Dinge, ich habe so das Gefühl, ja, die Reichweite, das ist ja unglaublich, die Reichweite wächst ja immer noch, also auch im Jahr 2024 ja 4,8 Milliarden Euro insgesamt ja gewachsen, nochmal Amazon, das ist ja nun mal echt ein Pfund. Auf der anderen Seite wird ja auch auf Amazon das Angebot ja auch immer intensiver, die Dichte immer stärker, das Durchdringen vielleicht dann auch immer schwerer, sind ja so vielleicht zwei gegenläufige Effekte. Wie nimmst du das wahr? Wird das jetzt immer besser jetzt bei Amazon, immer leichter jetzt, weil wir da eben jetzt schon gut positioniert sind? Oder ist es auch da, ich meine auch im Bereich Kosmetik gibt es ja auch Wettbewerber dann eben aus Fernost, die dann auch auf Amazon hier verkaufen, wird es eher schwieriger?
Also ich glaube, der Beauty-Bereich bei Amazon ist noch vergleichsweise gering oder vergleichsweise klein, ne, wenn du es mit Elektronik und Fashion etc. vergleichst. Deswegen per se würde ich sagen, die Beauty Beauty Category noch im Wachstum, entsprechend auch bei uns. Wir haben uns halt so aufgestellt, dass wir mit Vollsortiment da sind, einen tollen Brandroom haben und das quasi wie einen Marketingkanal nutzen. Und der Kunde kann ja in alter, ich sag mal, Amazon-Manier sich aussuchen, bei welchem Händler er dieses Produkt kaufen möchte. Möchte es bei uns kaufen oder bei dem angedockten, autorisierten Händler, der auch in der Lage ist, unsere Produkte dort anzubieten. Der Druck aus China oder Fernost wird mit Sicherheit wachsen. Also wir beide waren ja auch auf der K5. Auf der K5 war Shiclem, die jetzt auch dann gezeigt haben, wie sie den europäischen Markt erobern möchten. Stand heute ist das natürlich noch eher im Niedrigpreissegment zu finden. Bleibt natürlich abzuwarten, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird. Aber es würde mich sehr wundern, wenn nicht auch der Versuch irgendwann da wäre, von diesen Marken oder solchen Anbietern in die höherpreisigen Segmente reinzukommen, und dann wird es für uns irgendwann auch ein möglicher Competitor werden. Das heißt, der Druck wächst mit Sicherheit. Aber noch ist einfach Beauty ein guter Wachstumshebel auf Amazon.
Sehr schön. Fingers crossed. Ja, wir werden uns, glaube ich, in vielen Kategorien daran gewöhnen müssen, dass eben dann auch neue Wettbewerber aus dem Osten kommen. Es kommen auch neue Plattformen. Die sind ja gar nicht mehr so neu, wenn man guckt. TikTok ist ja nun auch schon etabliert, hat aber, glaube ich, eine unglaubliche Beschleunigung in den letzten Jahren als Plattform hier erlebt, weit über die frühere Zielgruppe der 18- bis 20-Jährigen hinaus, dass man sieht, starke Abstrahleffekte inzwischen bis 30, bis 40, eine wichtige Plattform geworden. Dann kam im Mai, glaube ich, oder April, kam ja der TikTok-Shop, und da war ja im Vorfeld dann auch viel Hype vielleicht drumherum. Wir haben ja auch erlebt, auch das war in dem einen oder anderen Beitrag bei der K5 ja so, dass auch eine gewisse Ernüchterung bei manchen hier eingetreten ist. Wie waren denn eure Erfahrungen oder wie sind eure Erfahrungen bislang?
Der Hype war groß, FOMO war groß, die Fear of Missing Out. Auch mir ging es so, ich dachte kurz davor so, oh mein Gott, wir haben den ganzen Trend verpasst, wir sind viel zu spät etc. Wir haben es geschafft, ich glaube innerhalb der ersten Woche, in der TikTok-Shop live ging, waren wir dann auch live. Wir waren ja wirklich eine der ganz wenigen Brands, die live waren schon und live auch mit, ich glaube, so 15, 20 SKUs, die wir live genommen haben. Wir hatten Livestreams jede Menge gemacht. Wir haben Content reingespielt. Man muss dazu sagen, wir hatten bis Februar diesen Jahres gar keinen TikTok-Account. Das heißt, wir konnten nicht auf eine organische Reichweite oder so zurückgreifen. Wir fangen seit Februar erst an, uns das Step-by-Step aufzubauen und parallel aber diesen TikTok-Shop aufzubauen. Den Umsatz, den wir machen, oder die Abverkäufe, die wir aktuell über den TikTok-Shop machen, sind sehr paid-lastig. Das heißt, die basieren weniger auf organischer Reichweite, die basieren auf Werbung, die wir machen. Werbung über Creator, die draußen auf TikTok unterwegs sind. Werbung über Ads, die wir schalten. Und ich muss sagen, ich bin zufrieden bis sehr zufrieden bislang, was da rumkommt. Wir haben uns bewusst auf ein Hero-Produkt fokussiert. Das sind unsere Annemarie Berland Augenpads oder Hyaluron-Augenpads. Das ist so ein, ich sag mal, Signature-Produkt. Das kennen sehr viele. Preispunkt 22,95 Euro. Das heißt, es passt dann auch relativ gut in die TikTok-Shop-Welt, von der wir alle wissen, die Warenkörbe sind eher niedriger als höher in der Welt. Damit versuchen wir gerade seit jetzt 4-5 Monaten einen kleinen Hype zu generieren auf TikTok, und ich glaube, das gelingt uns auch. Das heißt, ich sehe sehr, sehr ermutigende, sehr, sehr schöne, im Grunde täglich wachsende Umsätze auf TikTok-Shop selbst. Und was mir aber mindestens genauso viel wert ist, ich sehe enorme Abstrahleffekte nach links und rechts. Also wenn ich mir anschaue, wie die Suchbegriffe oder wie hoch das Suchvolumen für Annemarie Berlins Augenpads bei Amazon, bei Google etc. sich entwickelt hat, seit wir auf TikTok Shop unterwegs sind, dann sind das echt tolle Zahlen. Ich sehe auch, dass unsere Fachhandelspartner mehr Augenpads im Sellout haben. Das heißt, ich kann jetzt schon belegen, dass wir nicht nur direkt dort einen Umsatz machen, der uns Spaß macht, sondern dass auch unsere Handelspartner profitieren, dass auch andere Kanäle profitieren. Und deswegen bin ich weiterhin sehr, sehr positiv, und wir denken weiterhin an Ausbauen und Fortführen und Weitermachen und Strategie nochmal anpassen etc. Wir sind happy.
Klingt super spannend. Und du hast, Carsten, ja jetzt hier in einem Atemzug, glaube ich, mehr eine zwei wahrscheinlich auch aus deiner Sicht unterschiedliche Sachen ins Spiel gebracht, die Ads und die Creators. Da wäre für mich die Frage, Creators geht ja, glaube ich, weißt du aber besser als ich, ist ja so ein Thema auch Influencer-Marketing hier. Und wie würdest du von der Relevanz diese beiden Themen jetzt sehen auf den Social-Media-Kanälen? Ihr spielt ja wahrscheinlich außer TikTok, spielt Instagram, Snap.
Instagram im Wesentlichen. Ja, also wir bewegen uns im Grunde aktuell in zwei unterschiedlichen Welten. In der TikTok-Welt, in der wir auch auf hohe Quantität gehen, in der Auswahl von Creatoren und Affiliates oder nennen sie Influencer, die uns helfen, unsere Marke oder unser Produkt und unsere Marke dort groß zu machen. Der Approach auf TikTok geht stark in Richtung Quantität. Natürlich muss Qualität, spielt auch eine Rolle, aber du schaust schon auf Quantität. Bei Instagram hingegen ist seit Jahren unser Kurs, dass wir sehr qualitativ picky sind in der Auswahl von Influencern. Ja, wir machen Influencer-Marketing, ja, wir machen Kooperationen. Viele kennen noch vor einigen Jahren unsere große Kooperation, die wir mit Novalana Love hatten, wo wir Augenpads in Gold, wo wir ein goldenes Körperöl oder goldene Lippenpads entwickelt haben in der Co-Creation. Das war extrem erfolgreich. Wir haben jetzt aktuell eine Kooperation mit Matthias Schweighöfer am Laufen, wo wir Augenpads in einer anderen Form und in Schwarz und auch mit einer anderen inhaltlichen Zusammenstellung anbieten in der Co-Creation. Das ist so sehr stark, ich sag mal, diese Instagram-Welt. Hohe Qualität bei der Auswahl oder hohe Pickiness bei der Auswahl von Influencern, von Co-Kreatoren. Die Suche nach langfristigen Partnerschaften. Und ehrlicherweise haben wir bei TikTok gerade eine sehr eher kurzfristig und quantitativ geprägte Auswahl. Und das klingt jetzt sehr heterogen und klingt nach einem hohen Bruch. Und das ist es vielleicht auch. Und die Kunst, die wir jetzt gerade haben, ist genau das zusammenzubringen. Aber es sind zwei Ansätze, die ihre Daseinsberechtigung haben und die beide aktuell parallel eigentlich sehr gut funktionieren. Weil es auch unterschiedliche Zielgruppen auf den beiden Plattformen sind. Das muss man einfach dazu sagen. Bislang noch.
Also auch hier wahrscheinlich eine hohe Komplexität. Man muss tief ins Detail reingehen, wenn man erfolgreich sein möchte. Leider müssen wir schon wieder so ein bisschen auf die Zielgerade hier dann auch einbiegen und nach vorne hier schauen. Wir hatten auch Thomas Wenzelowski von Cosnova hier an der Handelbar. Letzter Hinweis dann in den Shownotes. Der hat so über die hohe Relevanz jetzt von Trends gesprochen in der Kosmetik ganz generell. Wie sieht das so in der Naturkosmetik aus? Welche Rolle spielen Trends jetzt bei euch, wenn man sagt, gut, okay, da ist ja auch viel Nachhaltigkeit dabei, man macht es dann eben ohne Zusatzstoffe, das ist vielleicht sehr gleichförmig und wenig Innovation. Auf der anderen Seite hast du ja hinter dir, ich kann es ja leider nicht riechen, die Schwarzwaldrose, da könnte ich mir vorstellen, ist was Neues jetzt, sonst hättest du es nicht erwähnt. Also offensichtlich spielen Innovationen ja durchaus eine Rolle.
Absolut. Also ich hatte anfangs schon mal gesagt, uns ist ganz, ganz wichtig, die Kundinnen und Kunden da draußen zu überzeugen, dass Naturkosmetik alles andere als lame und verstaubt und muffig ist und nicht effektiv, sondern genau das Gegenteil ist es und das wollen wir zeigen. Mit so einem Produkt wie bei mir jetzt im Hintergrund, Rose Nature, haben wir beispielsweise eine Innovation vor 2 Jahren auf den Markt gebracht. Da geht es zum Beispiel um das Thema Blue Light Protection. Also jeder von uns ist ja Blaulicht ausgesetzt über Smartphones, über Laptops, über Fernseher etc. Blaulicht löst auch eine Reaktion auf der Haut aus, da versuchen wir Hilfe zu leisten. Eine andere Innovation, die wir hatten vor wenigen Jahren, war veganes Kollagen. Das nur mal so als zwei Beispiele und nächstes Jahr zum Beispiel in 2026 darf man sich auch auf eine tolle neue Innovation im Bereich Anti-Aging freuen, die wir gerade vorbereiten. Das heißt, Innovation per se ist ein Riesenthema für uns. Qualität in Verbindung mit Innovation. Und das in der Kombination mit Naturkosmetik ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Kunden da draußen.
Geht's bei euch darum, wenn ihr so eine Marke dann immer wieder neu auflädst mit spannenden Themen, geht's da primär darum, auch neue Zielgruppen hier ranzuführen an die Marke? Oder ist es auch so, dass es auch für die bestehende Kundschaft gilt, du hast es so schön gesagt, dann eben nicht als lame da zu stehen, als spannend dann auch wahrgenommen zu werden, vielleicht als sexy, wie wir es vorhin gesagt haben?
In der Tat, Diskussionen, die wir auch viel führen, ne? Mehr Fokus auf Neukunde oder Bestandskunde. Gehst du auf die Kundin, die schon Naturkosmetik kennt oder versuchst du die Kundin der konventionellen Kosmetik zu überzeugen und zu missionieren etc.? Ich würde sagen, es ist immer beides oder es ist immer alles ein wenig. Was wir aber für uns definitiv mittlerweile entschieden haben, ist, wir möchten viel, viel tiefer in den Anti-Aging-Markt reingehen. Das heißt, wir werden Anti-Aging fokussieren. Wir sind heute ja schon der größte Anbieter von Anti-Aging-Kosmetik, wenn es um deutschen Premium-Selektivhandel geht. Diese Kompetenz, die wir haben im Anti-Aging in Verbindung mit Naturkosmetik, die zu highlighten, das wird noch viel mehr der Fokus sein. Das heißt, damit ist auch die Zielgruppe sehr, sehr stark definiert, auf die wir uns fokussieren wollen. Gleichzeitig werden wir aber immer weiter links und rechts, ich sag mal, Spitzen setzen, wie zum Beispiel auf TikTok, zu sagen, wir pushen die Augenpads nach vorne. Da haben wir mit Sicherheit einen Neukundenkanal, um mit den Augenpads, ich sag mal, relativ niedrigschwellig neue Kunden an die Marke heranzuführen. Aber die eigentliche Kernkompetenz, absolute Core-Kernkompetenz und auch unser größter Erfolg liegt im Bereich des Anti-Agings. Und da wollen wir weiter angreifen.
Also auch da eine sehr, sehr schöne, sehr klare, aber auch sehr differenzierte Antwort, Carsten. Es beruhigt mir auch ein bisschen. Ich konnte jetzt beim besten Willen jetzt so die TikTok-Nutzerin jetzt nicht mit dem klassischen, vielleicht auch manchmal angestaubten Reformhaus in Verbindung bringen. Also tatsächlich da unterschiedlich, teilweise unterschiedliche Zielgruppen, die ihr da auch bespielt. Jetzt haben wir ja auch damit begonnen, du hast damit begonnen, Traditionsmarke. 66 Jahre Tradition, man sagt immer, Tradition verpflichtet auch ein Stück weit. Tradition ist aber ja, wenn man in die Zukunft schaut, nicht immer jetzt unbedingt ein Vorteil, manchmal vielleicht ja auch eine Bürde. In Köln hier sitzt ja beispielsweise 4711, wo man auch sehen kann, wie schwer es ist, eine Marke dann tatsächlich jung und frisch zu halten. Wie siehst du das? Ist das eine Chance für euch, diese 66 Jahre Tradition, weil vielleicht Naturkosmetik ja viel auch mit Nachhaltigkeit zu tun hat, mit Vertrauen auch zu tun hat? Oder ist es doch manchmal auch so ein bisschen eine Bürde?
Unternehmensintern ist es eine absolute Qualität und eine Chance, weil 66 Jahre heißt auch viel Expertise. Ich glaube, nur von 66 Jahren kannst du dir beim Kunden im Grunde nichts kaufen oder es interessiert den Kunden vielleicht weniger. Ganz im Gegenteil, da könnte es dazu führen, dass es sogar nochmal verstaubt wirkt. Das heißt, dieses gegründet 1959 ist nichts, was wir ganz groß ins Schaufenster stellen. Es ist eine Information, die bekommst du, um auch damit Vertrauen zu wecken etc. oder zu zeigen, wie lange es uns erfolgreich schon gibt. Aber ich glaube, es ist jetzt kein Verkaufsargument zum Kunden hin. Da musst du mit einer tollen Textur, mit einer hohen Effektivität, mit einem tollen Packaging, mit einer guten Brand und einem Storytelling etc. Ankommen. Da ist Tradition ja einfach kein wirkliches Verkaufsargument.
Jetzt lass uns endgültig auf die Zielgerade einbiegend nochmal nach vorne schauen. Mal angenommen, so wir treffen uns in 5 Jahren wieder, gerne auch hier wieder an der Handelbar, Carsten, und blicken zurück. Was glaubst du, wie stark wird sich der Markt da jetzt noch weiter verändert haben? Glaubst du tatsächlich, wir haben ja eben schon ein paar neue Player dann auch angesprochen jetzt aus Fernost, glaubst du, der Markt wird ganz anders aussehen? Eines Extremszenario, ganz andere Player, bestehende Kanäle deutlich an Relevanz verloren haben? Oder glaubst du, es geht doch eher um punktuelle Veränderungen in dem Markt, der ja schon sehr, sehr wettbewerbsintensiv ist?
Ich glaube fest daran, dass es eine fortschreitende Marktbereinigung geben wird. Ich finde, man erkennt schon so, spätestens seit Corona hat es angefangen, in den letzten Jahren beschleunigte Marktbereinigung. Das heißt, kleinere Player haben es zunehmend schwer. Ich glaube, dieser Trend wird sich schon fortschreiten. Ich finde, by the way, sowas wie ein TikTok-Shop ist eine Riesenchance für kleine Händler, dort quasi mehr Reichweite zu geben, dort sich eine Community aufzubauen, dort wirklich eine Beziehung zu Kunden aufzubauen. Ich glaube, wer diese Chance nutzt, diese oder auch andere Chancen, die es gibt, wer es weiß, diese Chancen zu nutzen, hat eine echte Chance, weiterhin zu bestehen. Ich glaube in Summe aber, dass eine Marktbereinigung stattfindet. Ich glaube, dass die Marktplätze weiterhin groß werden. Ich glaube auch daran, dass ein TikTok-Shop groß wird. Ich glaube auch daran, dass Meta nochmal nachziehen wird und versuchen wird, den Instagram-Shop doch nochmal in der EU oder auch in den USA generell nochmal größer aufzuziehen, weil das Potenzial sehe ich absolut. Ich kann ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstehen, warum es bislang noch nicht so wirklich funktioniert. Aber an diese Formen der Marktdynamiken glaube ich schon. Und steile These vielleicht, ich glaube auch, dass ein Temu irgendwann ein akzeptierterer Händler im Westen sein wird. Manchmal denke ich, Temu ist aktuell vielleicht das, was für uns Amazon noch vor 10, 15 Jahren war. Niemand wollte auf Amazon sein, bloß nicht, etc. Aber auch die werden versuchen, höherpreisige Marken an sich zu ziehen. Und dann ist es am Ende wie so eine Art Schneeballeffekt. Ich habe wirklich keine Pläne, mit Annemarie Börlend auf Temu zu gehen. Aber ich glaube, dass das die Richtung sein wird, in die auch so ein Händler reinschlagen wird. Und dann ist die Frage, oder dann habe ich Fantasie, dass es in einigen Jahren, sagen wir mal in 5 bis 10 Jahren, auch eine andere Markenlandschaft auf so einer Plattform geben können.
Wow, ja, richtig spannender Blick für die Branche insgesamt. Also da kommt dann doch, das hört sich dann vielleicht nicht nach Revolution, aber doch nach sehr, sehr starken Veränderungen an, jetzt wenn wir uns die 5 Jahre hier vor Augen halten. Wie stark werdet ihr euch denn bis dahin verändern? Was wirst du bis dahin, mal angenommen, wir treffen uns dann eben wieder und du bist da immer noch verantwortlich hier für die digitalen Kanäle, für E-Commerce bei Annemarie Berlin. Was wirst du bis dahin erreicht haben?
Also ich denke, aus einer Berlin-Sicht, wir werden mindestens die Hälfte unserer Umsätze aus Online-Kanälen machen. Also wir sind jetzt aktuell bei einem guten Drittel. Vor 4 Jahren waren wir ungefähr bei 20%. Also dieser Online-Share über alle Kanäle hinweg, der wird weiterhin an Fahrt aufnehmen. Ich glaube, in 5 Jahren werden wir die 50% zumindest ankratzen oder überschreiten. Ich glaube, wir von Berlin, wir werden weiterhin mit tollen Innovationen am Markt unterwegs sein. Wir werden eine Alicia Lindner nochmal stärker als Influencerin auch highlighten können und mehr Präsenz geben können. Wir werden, glaube ich, auch mutiger und lauter werden. Wir werden weiterhin eine gute Balance finden zwischen D2C-Vermarktung und Fachhandelsunterstützung, weil wir wollen immer der langfristige gute Partner des Fachhandels sein und mit allem, was wir tun, eigentlich den Fachhandel viel lieber unterstützen, als dass wir D2C-Umsätze machen. Und wir wollen weiterhin international agieren, das heißt China groß machen, USA groß machen, wo wir mit 2 Niederlassungen aufgestellt sind. Wir werden weiterhin unseren großen Beitrag geleistet haben, um Naturkosmetik sexy zu machen, in Deutschland und überall auf der Welt am liebsten.
Klingt nach einer tollen Zukunft. Klasse Schlussstatement, Carsten. Ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und die vielen spannenden Insights, die du ganz oft mit uns geteilt hast. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht.
Das war die heutige Handelbar mit Carsten Weißkopf, Director E-Commerce bei Annemarie Berlin. Ein Mann starker Marken, der mit klarem Blick die digitalen Kanäle steuert und dabei stets Kundinnen und Kunden die Wahl lässt. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast aus dem Handel. Dann wird Stefanie Holl bei uns sein, Chief Commercial Officer eFood bei der Rewe. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert diesen Podcast, bewertet ihn auf den gängigen Plattformen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln, euer Kai Hudetz.